Thema der Predigt heute ist, ihr seid das Licht der Welt. Wenn man mal, jetzt kommen ja die dunkleren Tage wieder, mal so bei der Nacht rausgeht und wenn vielleicht klarer Himmel ist, mal schaut, stellt euch mal vor, der Himmel wäre jetzt rabenschwarz. Richtig, rabenschwarz. Würde man das schön finden? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn man jetzt an einem etwas abgelegenen Ort, wo der Himmel wirklich dunkel werden kann, vielleicht irgendwo im Gebirge oder so, wo keine Städte in der Nähe sind, mal an den Himmel schaut, dann ist er nicht rabenschwarz, sondern da funkeln die Sterne in Unmassen. Die Finsternis im Prinzip scheint mächtig groß zu sein, aber durch die vielen ganz kleinen Lichter wird eine richtige Pracht daraus. Wir lesen Jesaja 60, Vers 1. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden in deinem Licht wandeln, und die Könige im Glanz, der über dir aufgeht. Diese Aufforderung und Verheißung galt natürlich, Jesaja, zunächst einmal für Israel. Aber seit wir die aufgepfropften Zweige auf dem alten Ölbaum sind, gilt sie auch für uns. Übrigens nicht verwechseln, auch und nicht anstatt. Für Israel gilt die Verheißung immer noch, aber für uns eben auch. Was für eine Verheißung, aber ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Mache dich auf und werde Licht. So nach der Devise, stell dich nicht so an, nimm dich mal zusammen und werde gefälligst Licht. Auf geht's, nicht so lasch. Ist das so? Klappt das so? Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Und das kann man, das war nicht nur bei Jesaja so, das kann man heute mal wieder besonders gut beobachten. Man muss sich diese Finsternis nur mal anschauen, was heute alles auf der Erde passiert. Und die besseren Sachen, die erfahren wir ja gar nicht. Also viel finsterer geht eigentlich schon gar nicht mehr. Und da sollen wir jetzt das ausleuchten, diese Finsternis, auweiowei, das haben wir eine Aufgabe. Und da hört sich doch folgender Bibelvers viel einleuchtender ein. Johannes 8, Vers 12, da sagte Jesus wieder zu allen Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Große Erleichterung. Jesus ist das Licht der Welt, also müssen wir nicht, ne? Wir können uns entspannt zurücklehnen. Nee, das haut nicht hin. Also kaum durchgelockert müssen wir Johannes 9 lesen, Vers 15. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Auweia, das heißt, wenn Jesus nicht mehr in der Welt ist, ist er nicht das Licht der Welt. Und Jesus ist schon seit 2000 Jahren nicht mehr in der Welt und, naja, schaut euch um, wir sitzen ganz schön im Dunkeln. Die Geschichte lehrt uns, dass wir über die ganzen Jahrhunderte der Kirchengeschichte meist gewaltig im Dunkeln gesessen haben. Angefangen von den Kreuzzügen über die heilige Inquisition. Was haben die Menschen da im Namen der Kirche einander angetan? So, aber es kommt jetzt noch deutlicher. Matthäus 5, ab Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter den Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Und jetzt kommt's. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Der Philosoph Nietzsche, der ein Atheist war, hat mal gesagt, die Christen müssten viel erlöster aussehen, wenn sie mich überzeugen wollten. Der war zwar ein Atheist und von ihm halte ich nichts und von seiner Philosophie auch nicht, aber in diesem Punkt hat er recht. Den Vorwurf müssen wir uns ans Revers stecken. Da hat er recht. Ihr seid das Licht der Welt und das muss man auch sehen können. Wir sollen erkennbar anders sein. Wir sollen sozusagen in der Welt auffallen. Für die Welt übrigens nicht angenehm auffallen. Oder nicht immer angenehm, manchmal schon. Woran hängt Jesus dieses erkennbare Anderssein? An die guten Werke. Und zwar an die guten Werke, die man sehen kann. Und da steht noch etwas, was sehr wichtig ist. Sie sollen die guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also das Preis des Vaters im Himmel, das Lob des Vaters im Himmel, die Ehrung unseres himmlischen Vaters hängt da an dem, wie wir uns verhalten. Wir sind Gottes Bodentruppe. Und wir werden gesehen. Und die Welt sagt, guck mal, so sind die. Und damit sollte dann etwas sehr Gutes gemeint sein. Das ist nämlich nicht immer so. Eigentlich dienen die guten Werke, die wir tun sollen, der Ehre Gottes in der Weise, dass die Welt sieht, guck mal, was Gott aus normalen Menschen alles machen kann. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Unsere Werke dienen nicht unserer Ehre. Wir sollen nicht gut dastehen mit den guten Werken, sondern sie dienen der Ehre Gottes, denn wir leisten sie aus seiner Kraft. Und wenn das mit unseren Werken nicht weit her ist, dann verunehrt das Gott, weil wir hier den Namen Christen tragen. Wenn irgendjemand in der Welt irgendwelchen Mist baut, na schön, so ist die Welt. Aber die Welt guckt genau hin. Wenn wir nach außen zeigen, dass wir Christen sind, guckt die Welt genau hin. Was machen die? Die sind doch nicht besser als wir. Die machen doch dieselben Geschichten. Und das darf eben nicht sein. Und dann kommt etwas Zweites Wichtiges hinzu. Das nützt nichts, dass wir hier jetzt beieinander sind und alle uns lieb haben und schöne Lieder singen, wenn das nicht auch nach außen wirkt. Das ist gut, dass wir das hier machen. Aber es muss eine Wirkung nach außen haben. Nicht ins Kirchengemäuer, Tür zu, böse Welt bleibt draußen. Das ist nicht das, was Gott und was Jesus wollen. Man soll die guten Werke sehen können. Wir müssen schon in der Welt leben, aber eben anders als die Welt. So, und da ist das jetzt wieder zurück in die Gesetzmäßigkeit, Werkgerechtigkeit und so. Wenn wir das aus eigener Kraft mit guten Werken versuchen, jeder, der es mal versucht hat, der kann ein Lied davon singen, dann werden wir nach einiger Zeit ungeheuer frustriert feststellen, dass wir das nicht können. Wir werden uns fragen, was ist das für ein Gott, der sowas von uns verlangt und doch wissen muss, dass wir das überhaupt nicht können. Und Liebe zu Gott kommt aus sowas nicht raus. Matthäus 22, ab Vers 35, und einer unter ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und sprach, Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst lieben Gott deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also wenn du das tust, wenn du diese beiden Gebote einhältst, dann brauchst du den ganzen Rest gar nicht mehr zu wissen. Dann bist du perfekt. Übrigens am Rande bemerkt, was das Gebot der Nächstenliebe betrifft, den Nächsten lieben wie dich selbst. Guck mal in deine eigene Seele, ob du dich selbst liebst. Wenn du das nicht kannst, kannst du auch deinen Nächsten nicht lieben. Ich spreche aus Erfahrung. Aber wie soll das gehen? Dieses erste Gebot, da bin ich als junger Mensch oft drüber gestolpert und habe gedacht, das ist ja im Grunde völlig unsinnig. Wie soll denn das gehen? Ich kann doch nicht sagen, du sollst Gott lieben, du sollst jemanden lieben. Das ist so wie eine Zwangsverheiratung, ja. Die Eltern haben den Ehepartner ausgesucht und du musst jetzt den heiraten. wird deine Liebe daraus wahrscheinlich nicht. Man kann doch nicht jemandem befehlen, anordnen, dass man jemanden liebt. Stellt euch doch mal diese Situation auf dem Kasernenhof vor. Die Kompanie ist angetreten, der Unteroffizier kommt und brüllt, richt euch, alle Mann Gott lieben, wegtreten. Geht das so? Nee, das ist absurd. Das ist völlig verrückt, so kann das nicht gehen. Das ist auch nicht so gemeint. Du sollst Gott lieben, heißt eigentlich, das ist eine Zielvorgabe. Das ist das, wo Gott uns hinhaben möchte. Das ist das, was er von uns möchte. Aber das macht er nicht mit dem Tritt in den Hintern. Das ist das, was er möchte. Das ist sein Ziel. Er möchte eine Liebesbeziehung zu uns haben. Er liebt uns und möchte, dass wir diese Liebe erwidern. Übrigens, jeder, der liebt, möchte, dass das Objekt seiner Liebe die Liebe erwidert. Das ist auch bei den Menschen so. Es gibt kaum eine größere Enttäuschung, wenn ein Mensch jemanden liebt, ob das die eigenen Kinder sind oder die eigenen Eltern sind oder der Ehepartner oder der gerne gewollte Ehepartner oder sowas. Wenn das abgewiesen wird, das ist die schlimmste Enttäuschung, die man einem Menschen anrichten kann. Und es ist bei Gott auch so. Er ist sehr traurig, wenn wir diese Liebe nicht erwidern. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Auweia, das aber viel. Und wenn man genau hinsieht, das ist die Liebe Jesu. Das Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt ist etwas, was wir nie aus unserer eigenen Kraft produzieren können. Müssen wir auch nicht, können wir geschenkt kriegen. Gott weiß, dass wir das aus eigener Kraft nicht können, aber er hat längst den Weg bereitet, auf dem wir das erreichen können. Dadurch, dass wir Jesus in unser Herz aufnehmen, dadurch, dass Jesus uns dann gerecht gemacht hat, können wir wieder eine Liebesbeziehung zu unserem himmlischen Vater haben. Die Werke machen uns nicht gerecht. Das muss ich immer wiederholen, denn das ist etwas, was sich auch immer wieder in christliche Denominationen eingeschlichen hat. So eine Haltung, du musst dir deinen Himmel mit guten Werken verdienen. Das kannst du nicht. Wenn das ginge, dann würde Gott uns sagen, wie die Götzen der Religionen, würde uns sagen, jetzt streng dich mal an, damit du in den Himmel kommst. Das sagen die Götzen der anderen Religionen, sagen das alle. Und Gott hat Jesus kreuzigen lassen, weil er weiß, dass wir das nicht können. Wenn wir es könnten, wäre das Opfer nicht nötig gewesen. Galater 2,16, Abvers 16. Trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Kein Mensch, nicht einer, ohne Ausnahme. Bestehen kann er nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir ja Christus vertraut, um durch den Glauben an ihn bei Gott angenommen zu werden und nicht durch Erfüllung des Gesetzes. Kein Mensch kann durch Gesetzerfüllung die Gerechtigkeit erreichen, die vor Gott gilt. In diesem einen einzigen Vers steht das zweimal drin. Keiner kann das erreichen. Versuch es erst gar nicht, es wird nichts. Und das ist völlig anders als in den Religionen. Fragt mal einen Moslem, wie der sich seinen Himmel verdienen muss. Und kann sich seine Sache nie sicher sein, dass sein Allah ihn erhöht. Wenn man uns heute versucht, weiszumachen, das wäre derselbe Gott, den die anbeten, das ist absurd. Schon wegen der Familienverhältnisse stimmt das nicht. Über der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem steht, Gott hat keinen Sohn. Unser Gott hat einen, und zwar Jesus Christus. Achten wir darauf. Das ist der Weg, der nicht für uns gilt. Das ist ein Weg, der ins Verderben führt. Der Teufel hat uns so viele falsche Religionen geliefert. Warum? Weil er weiß, dass wenn die Menschen darauf reinfallen, dass sie durch ihre Werke gerecht werden können, dass sie dann ins Verderben laufen. Denn wenn sie das selber können, brauchen sie ja keine Erlösung durch Jesus Christus. Ist heute wieder sehr en vogue, nicht nur bei den Moslems, sondern auch in der Esoterik ist das der gepredigte Weg. So mit Selbstverwirklichen. Und man wird dann ganz doll, wenn man sich selber verwirklicht. Auweia. Und in christliche Denominationen ist zum Teil diese falsche Lehre mit eingesickert. Passen wir da auf, dass wir nicht drauf reinfallen. Das ist etwas, das nehmen wir in einem gewissen Grade, nehmen wir das sogar ganz gerne an. Warum? Das kitzelt unseren Stolz. Guck mal, wie doll ich bin. Ich tue lauter gute Werke. Ich bin besser als die anderen. Ne? Nicht so wie dieser Zöllner, der da, nicht? Diese Haltung, die kommt dann auf, die Pharisäer haben sich schon bemüht, Gott gerecht zu werden. Die waren da sehr religiös. Und Jesus hat sich immer die vorgenommen, immer gesagt, guck mal, so wie die das machen, wird das nichts. Der Zöllner wird gerechtfertigt, der Pharisäer nicht. Shocking. Und das geht noch weiter. Mit dem Heiligen Geist ist das eigentlich noch deutlicher. In Galater 3,2 heißt es, sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Der Heilige Geist guckt nicht und sagt, hat er jetzt schon genug gute Werke getan? Oh, Mensch, da hat er schon wieder gesündigt. Nee, da komme ich nicht und so. Nein, der kommt, wenn wir geglaubt haben. Denk mal an dieses Ereignis im Hause des Cornelius, wo Petrus den Heiden, nicht, das waren Römer und so, die hatten mit jüdischem Glauben nichts am Hut, die haben keinerlei jüdische Gesetze befolgt. Denen hat er das Evangelium gepredigt und zum Schock aller anwesenden Juden fiel der Heilige Geist auf diese Gemeinde, ausnahmslos, alle miteinander. Das heißt, er fiel auf alle. Durch die Predigt des Petrus kam der Glaube und plopp kam der Heilige Geist. Nicht ein jüdisches Gebot haben die eingehalten vorher. Nicht, dass jetzt einer meint, ich will die guten Werke schlecht machen. Das habe ich ja eben zu Anfang schon gesagt. Die sind's, die der Ehre Gottes dienen. Und wir verunehren Gott, wenn wir das nicht tun. Römer 13, Vers 9. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, dich soll nichts gelüsten und so ein anderes Gebot mehr ist. Das wird in diesen Worten zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Denn Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Die Liebe ist nicht Ersatz für das Gesetz. Sie ist die Erfüllung. Das ist der einzige Weg der Erfüllung, den es gibt. Gott will eine Liebesbeziehung zu uns haben, so wie er das seinerzeit im Garten Eden hatte. Will mit uns in der Abendkühle spazieren gehen. Und was ist jetzt mit den guten Werken? Sind die plötzlich nicht mehr nötig? Sie sind sehr nötig. In Matthäus 5, Vers 16 stand doch ausdrücklich, sie sollen eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Die Auflösung dieses scheinbaren Widerspruchs ist ganz einfach. Wenn du Jesus liebst, wirst du das tun, was er von dir möchte. Aus Liebe. Nicht, weil du musst oder weil dir einer in den Hintern tritt. Du wirst es gerne tun. Du wirst es freiwillig tun und du wirst es ohne Frust tun. Was du aus eigener Kraft nicht fertig kriegst, kannst du leicht tun, wenn die Liebe Jesu in dir lebt. Das ist das, was Jesus gemeint hat. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Gehen wir mal ins Praktische. In der Gesetzlichkeit geht die Sonne nicht auf in ihrer Pracht. Ein in der Gesetzlichkeit lebender Mensch und Christ wirkt abschreckend auf die meisten Nichtchristen. Die werden alle sehen, wenn die sehen, wie der sich da abmurkst. Und das muss er noch, und das muss er noch, und das muss er noch. Das ist um Himmels Willen, ich will das so nicht leben. Das ist abschreckend. Als erstes müssen wir Jesus in unserem Herzen haben. Das geht so leicht. Siehe, ich stehe vor der Tür, sagt Jesus und klopfe an. Dann werden wir auch entdecken, dass da eine Liebesbeziehung zu Gott wächst. Da müssen wir gar nicht uns drum abrackern. Sondern wenn wir Jesus reinlassen, dann passiert das. Ich habe selber das in eigener Erfahrung erlebt und wahnsinnig gestaunt über das, was da alles los ist und passiert, wo ich noch nicht einmal drum gebeten hatte. Dann ändern sich auch die Werke. Dann tut man plötzlich Sachen, die hat man früher nie gemacht. Das kostet auch Geld. Ein paar Beispiele. Hausbacken. Es wird furchtbar gestohlen in den Kaufhäusern. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie da gestohlen wird. Ich bin mal um Rat gefragt worden für solche Diebstahlsicherungssysteme, wie sie in Kaufhäusern benutzt werden. Und die Kaufhausketten haben solchen Firmen die Diebstahlsicherungssysteme angeboten, ihnen 10% von dem Gewinn zu geben, der durch diese Systeme erhalten bleibt. Überlegt mal, was Kaufhäuser umsetzen. Die haben zwar nur 1% Gewinn vom Umsatz, aber so große Kaufhausketten, das ist richtig Geld. Und warum tun die das? Weil so viel gestohlen wird, dass die Hälfte des Gewinns verloren geht. Nur durch Diebstahl. Und wenn nochmal so viel gestohlen würde, könnten die Kaufhausketten alle zumachen. Sie könnten nicht mehr existieren. Nun, das muss jetzt nicht so sein, dass dann aktiv gestohlen wird, sondern da gibt es auch noch eine andere Variante. Viele Menschen würden so einen aktiven Diebstahl nicht verüben, schon alleine, weil sie Angst haben, erwischt und bloßgestellt zu werden. Wenn die Dame an der Kasse einen Fehler macht, dann wird der Kunde protestieren, wenn der Preis zu hoch ist. Aber viele Kunden werden schweigen, wenn der Preis zu niedrig ist. Geht mich ja nichts an, ne? Ist ja deren Fehler. Die würden zwar nicht aktiv klauen, aber die würden in dem Fall nichts sagen, obwohl die Dame an der Kasse einen Fehler macht. Und im Übrigen, die müssen oft für den Schaden aufkommen, den sie damit anrichten. Das heißt, das trifft die ganz kleinen Leute. Beispiel, ein Kunde hat in einem Getränkemarkt verschiedene Getränke gekauft. An der Kasse tippt die Dame eine Flasche Likör mit einem falschen Code ein. Werden da so Codes eingetippt, manchmal werden sie ja direkt abgelesen, aber das ist nicht immer so, manchmal müssen sie es eintippen. Fehler passiert, die Rechnung ist 20 Euro zu niedrig. Der Kunde reklamiert und sagt, das kann nicht stimmen. Die Verkäuferin beginnt sich zu verteidigen und sagt, doch, und das wäre der richtige Code und der Preis, der wäre so. Musst du hinnehmen, ist halt so teuer. Der Kunde sagt, der Preis ist falsch, er ist zu niedrig. Da müssen ungefähr 20 Euro fehlen. Jetzt gibt's erstmal eine Pause. Die Dame an der Kasse starrt den Kunden an. Dann prüft sie es nach, stellt fest, der Kunde hat recht. Seitdem genießt der Kunde bei der Verkäuferin ein besonderes Ansehen. Sie hätte nämlich für den Schaden aufkommen müssen. So von 400 Euro im Monat sind 20 Euro viel Geld. Das ist ein Beispiel für Leben in der Welt, aber nicht wie die Welt. Und das hat natürlich nicht nur die Verkäuferin sehr hautnah erlebt, sondern die Kunden in der Schlange, die dahinter standen und jetzt das abwarten mussten. Da taucht dann die Frage auf, warum macht er das? Ein anderes Beispiel. Wegen eines Umzugs unserer Familie verbrachte ich die letzten Jahre meiner Schulzeit in einer anderen Schule. Die letzten 3 Jahre meines Gymnasiums war ich in einer anderen Schule. Und in dieser Schule, da gab es eine Klassenkameradin namens Roswitha, die hatte einen etwas seltsamen Ruf in der Klasse. Einmal wegen ihres Berufswunsches, dass sie Blindenschullehrerin werden wollte, und außerdem sagte man, dass sie nicht zu Tanzveranstaltungen geht. Sie war ansonsten unauffällig und in der Klasse gut integriert. Und eines Tages war ich mit mehreren Mitschülern im Haus ihrer Eltern wegen irgendeiner Kleinigkeit. Ich weiß es nicht mehr deswegen. Und da hörte ich mit an, wie der Vater mit seinen 2 fast erwachsenen Söhnen irgendeine Sache verhandelte. Und das war so anders als bei mir im Elternhaus, dass ich regelrecht irritiert war, so nach der Devise, kann man mit seinen Söhnen so auch umgehen? Das ist ja ganz neu. Ich weiß heute nicht, in dem Haus waren übrigens alles Christen, und ich weiß heute nicht mehr, worum es bei diesem Gespräch ging. Ich weiß auch nicht mehr, warum wir in diesem Haus waren. Aber heute, nach mittlerweile über 50 Jahren, weiß ich noch, wie anders das war als in meinem Elternhaus. Noch ein Beispiel. Schadet ja nichts, wenn es mal ein bisschen praktisch ist. In den letzten 10 Jahren meiner Berufstätigkeit habe ich viel Industrieseminare gehalten, und zwar mit meinem Sohn zusammen. In der ersten Frühstückspause eines solchen Seminars kommt ein Seminarteilnehmer auf mich zu und fragt mich, wissen Sie eigentlich, was für ein wunderschönes Verhältnis Sie mit Ihrem Sohn haben? Und ich sage, ja. Nächste Frage des Seminarteilnehmers, sind Sie Christ? Das ist der Punkt. Man muss das sehen an dem, wie wir uns verhalten. Väter und Söhne ist ja sonst ein Thema, ne? Füllt die Weltliteratur. Noch ein Beispiel. Am Eingang eines Streichelzoos für Kinder erscheint ein kleines Mädchen, das offensichtlich seine Mutter verloren hat, in Panik schreiend. Einen Moment später kommt eine ältere Dame aus diesem Streichelzoo heraus und wendet sich dem Kind zu. Es dauert keine 15 Sekunden. Da ist das Kind still und beide machen sich Hand in Hand auf die Suche. Noch ein Beispiel. Im Fernsehen wird uns heute häufig eine angebliche Wirklichkeit dargestellt, die dem entspricht, was die Medienmacher gerne möchten. Sie hat nur in begrenztem Umfang etwas mit der realen Wirklichkeit zu tun, die es außerhalb der Medien gibt. Gibt es nur noch Patchwork-Familien? Ist es das, wonach sich die Menschen sehnen? Sind es die Lebensabschnittspartnerschaften, die das Lebensziel der Menschen darstellen? Ich ging in ein Blumengeschäft, um einen Strauß zum Hochzeitstag für meine Frau zu besorgen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, der wievielte es war. Ich glaube, es war der 38. Ich sagte der Blumenverkäuferin, bitte 3 Stück von den großen langstieligen Rosen und 8 Stück von den kleineren. Sie wusste, ich hatte ihr gesagt, das soll ein Hochzeitsstrauß werden. Die Dame sah mich irritiert an. 3 langstielige mit den großen Köpfen, 8 kleine. Was ist jetzt das? Das ist doch kein Strauß. Also ein Schock für jede Floristin. Daraufhin erklärte ich, die Großen sind für jeweils 10 Jahre und die Kleinen für jeweils 1 Jahr. Da gab es eine Pause. Dann strahlte sie mich an und sagte, das möchte ich auch. Von wegen Patchwork. Ein letztes Beispiel. Das ist schon in der Tat bemerkenswert, wenn jemand so auf andere wirkt. Das ist dem Andreas Herrmann passiert. Der hatte in einem Supermarkt zu tun, weil er da was einkaufen wollte. Und jemand sah ihn an und schlich dann eine ganze Weile hinter ihm her. Schließlich drehte sich Andreas Herrmann zu ihm um, weil ihm das aufgefallen war. Und da sagte der, wo kommen Sie her? Sie sind so anders. So, das sind ein paar Beispiele. Man könnte sicher noch viele weitere Beispiele hinzufügen. Ich wünsche mir, dass ihr in eurem Leben noch viel mehr solche Beispiele erlebt. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Seinen Frieden nicht wie die Welt ihn gibt, sondern wie Gott ihn gibt. Keinen Friedensprozess, sondern Frieden. In Jesu Namen. Amen. Amen.